Zwar machen sich einige Erzählungen die Mühe, die Gesamtheit von Raum und Zeit zu erfassen, doch viele andere Geschichten können dank ihrer Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fesseln, in deutlich bescheidenerem Rahmen verbleiben. Ein wichtiges Gesetz des Geschichtenerzählens lautet: Sobald es einer Erzählung gelingt, über den Horizont der Zuhörer hinaus auszugreifen, spielt ihr eigentlicher Rahmen kaum eine Rolle. Menschen können für eine 1000 Jahre alte Nation den gleichen mörderischen Fanatismus an den Tag legen wie für einen Jahrmilliarden alten Gott. Die Menschen haben es einfach nicht so mit den großen Zahlen. In den meisten Fällen ist überraschend wenig vonnöten, um unsere Vorstellungskraft zu erschöpfen. Angesichts all dessen, was wir über das Universum wissen, müsste es eigentlich völlig unmöglich sein, dass irgendjemand, der einigermaßen bei Verstand ist, glaubt, die endgültige Wahrheit über das Universum und das Dasein der Menschen finde sich in der Erzählung des israelischen, deutschen oder russischen Nationalismus. Oder des Nationalismus ganz allgemein. Eine Geschichte, die fast die gesamte Zeit, den gesamten Raum, den Urknall, die Quantenphysik und die Evolution des Lebens ignoriert, ist bestenfalls ein winziger Teil der Wahrheit. Doch irgendwie gelingt es den Menschen, nicht darüber hinauszublicken. Tatsächlich haben Milliarden Menschen im Verlauf der Geschichte geglaubt, damit ihr Leben einen Sinn habe, müssten sie nicht einmal in einer Nation oder einer großen ideologischen Bewegung aufgehen. Es würde reichen, wenn sie einfach etwas hinterlassen und damit sicherstellen, dass ihre persönliche Geschichte nach ihrem Tod weitergeht. Dieses Etwas, das ich hinterlasse, ist idealerweise meine Seele oder mein persönlicher Wesenskern. Wenn ich nach dem Tod meines gegenwärtigen Körpers in einem neuen Körper wiedergeboren werde, so ist der Tod nicht das Ende. Er ist lediglich der Raum zwischen zwei Kapiteln und die Handlung, die in einem Kapitel begann, wird im nächsten weitergehen. Viele Menschen glauben zumindest vage an eine solche Theorie, ohne dass dieser Glaube in einer spezifischen Theologie gründet. Sie brauchen keine ausgefeilte Glaubenslehre, sie brauchen nur das beruhigende Gefühl, dass ihre Geschichte jenseits des Horizonts des Todes weitergeht. Diese Theorie des Lebens als niemals endendes Epos ist ausgesprochen attraktiv und weit verbreitet, leidet jedoch vor allem unter zwei Problemen. Erstens mache ich meine persönliche Geschichte nicht wirklich sinnvoller, indem ich sie verlängere. Ich mache sie einfach nur länger. Tatsächlich ist den beiden großen Religionen, in denen sich die Vorstellung eines endlosen Kreislaufs aus Geburten und Toden findet, der Hinduismus und der Buddhismus, die Schreckensvorstellung gemeinsam, all das könnte vergeblich sein. Aber Millionen Male lerne ich laufen, wachse auf, streite mit meiner Schwiegermutter, werde krank, sterbe. Und dann mache ich all das wieder. Aber wozu? Würde ich all die Tränen, die ich in meinen früheren Leben vergossen habe, sammeln, würden sie den Pazifik ausfüllen. Würde ich all die Zähne und die Haare, die mir ausgefallen sind, zusammentragen, würden sie sich höher als der Himalaya türmen. Und was habe ich von all dem? Kein Wunder, dass hinduistische und buddhistische Weise sich intensiv darum bemüht haben, einen Ausgang aus diesem Karussell zu finden und es nicht ewig fortlaufen zu lassen.